Filmerotiker,
der Podcast für gute Filme. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Ich bin der Matthias und wie ihr das gewohnt seid von dieser Sendung, beginne ich zunächst mal wieder mit den News. Und ja, die passen heute eigentlich zum Thema der Woche, werdet ihr gleich merken. Und zwar läuft dieser Tage ein neuer Teil von Jurassic Park in den Kinos an, nämlich Jurassic World, der insgesamt jetzt vierte Teil der Jurassic Park-Reihe. Er spielt, wie auch der Film selbst ja jetzt entstanden ist, 22 Jahre nach dem Original Jurassic Park. Und vom Szenario, er ist wieder auf der Insel angelegt. Und der Park, der im ersten Teil, wozu ich gleich noch kommen werde, ja gebaut werden sollte, ist inzwischen tatsächlich realisiert worden und eröffnet. Und hat natürlich großen Zulauf. Alle Menschen wollen die Dinosaurier sehen. Tausende von Besuchern jeden Tag. Und ja, das Ganze ist natürlich vorprogrammiert, dass es nicht gut geht, sondern dass man sich mal wieder etwas übernommen hat. Und zwar hat man versucht, einen Superdinosaurier zu züchten, der sich natürlich nicht kontrollieren lässt und irgendwann amok läuft. Er soll also noch größer und schrecklicher als der T-Rex sein, den wir aus den bisherigen Jurassic Park-Teilen kennen. Und natürlich ist der Park voll besetzt und ja, es gibt eine entsprechende Katastrophe. Mehr hat sich mir jetzt aus den Trailern auch noch nicht erschlossen. Da ich aber großer Fan der Reihe bin, und darum geht es ja auch heute in dieser Sendung, werde ich mir den Film auf jeden Fall anschauen und ihr werdet beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge von Die Filmneurotiker, dann mein Urteil zu Jurassic World hören. Ja, so viel erstmal zu den News. Ich gebe zu, die waren diesmal etwas kurz. Aber das gibt uns natürlich gleich die Möglichkeit, einen schönen Bogen zu schlagen zum eigentlichen Thema der Woche, nämlich dem Originalfilm Jurassic Park aus dem Jahre 1993. Ja, Jurassic Park. Eigentlich habe ich in dieser Reihe, die Filmneurotiker, ja bisher immer Filme besprochen, die, nun ja, mag sein, dass ihr die auch schon alle gekannt habt, aber wo ich mir doch gedacht habe, ja, vielleicht sind sie ein bisschen unbekannter. Bei Jurassic Park fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, mir das recht vorzustellen, dass man den noch nicht gesehen hat. Der lief ja schon so oft im Fernsehen, ist auch wirklich sehr populär und ja, daher kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon so grob die Geschichte. Und ich habe mir daher gedacht, bin ich ein bisschen kreativer diesmal bei der Inhaltszusammenfassung. Und daher möchte ich die heute euch nicht wie gewohnt in Worten zusammenfassen, also in Worten schon, aber diesmal in Reimform verpackt. Ja, also ich bin kein Hip-Hopper, bin da eher der Metal-Fraktion zugehörig, muss ich gestehen. Aber ich möchte doch jetzt mal versuchen, euch die Geschichte von Jurassic Park in rhythmischen Versen, sage ich mal, zusammenzufassen. und los geht's. Ja, draußen im Pazifik auf der Isla Nubla gab es 93 einen heißen Sommer. John Hammond, Multimilliardär und Chef von InGen, hatte die Idee zu einem Park für Menschen, die sonst schon alles kennen, nur eben das noch nicht. Einen Saurierpark, der die Rekorde bricht. Der Anwalt machte Stress, drum brauchte er drei Experten, die seinen Park für ihn als vorbildlich bewerten. Mit Dr. Grant und Dr. Settler hatte er zwei Paläontologen, dazu noch Dr. Malcolm auf die Insel bewogen. Sie alle sind geflasht und können es kaum fassen. Echte Saurier wurden hier freigelassen. Der Park scheint perfekt, doch die Konkurrenz, die schläft nicht. Der fiese Dennis Nedry ist es, den sie besticht. Den Computer, ja sein Baby ist es, was er kalt stellt, um Embryos zu klauen für einen Batzen Geld. zu dumm, dass er auf der Flucht gleich zum Dino-Snack wird, während dem Rest unserer Helden das Blut gefriert. Denn alle Gehege stehen plötzlich ohne Strom offen. Und auf des T-Rex gute Laune sollte man nicht hoffen. Im Handumdrehen rennen alle um ihr Leben und letztlich kann es für sie nur eine Chance geben. Dr. Settler muss zum Generator und diesen neu starten, während Grant und die Enkel Hammonds ihr Pech ausbaden. Dem T-Rex noch entkommen warten nun die Raptoren. Die riechen Menschenfleisch und wollen ihre Krallen reinbohren. Nach einer Jagd durch die Küche sieht es nicht gut für sie aus. Doch am Ende erntet ausgerechnet der T-Rex den Applaus. Er rettet den Tag und unsere Helden entkommen. Hammond ist bankrott und die Dinos haben gewonnen. Ja, ihr werdet mir sicher zustimmen, dass ich mit meiner Hip-Hop-Karriere es nochmal überdenken sollte. Aber ich hoffe doch, dass ich euch auf diese Weise nochmal kurz und prägnant die Handlung von Jurassic Park zusammengefasst habe. Ja, was lässt sich über den Film sagen? Also, ich muss zunächst mal sagen, nachdem ich das letzte Mal ja auch so über Blockbuster, ich will es nicht sagen gelästert habe, aber doch ja, das Ganze ein bisschen kritisch gesehen habe, ist natürlich jetzt ein bisschen unpassend, dass ich jetzt eigentlich einen Film rausgepackt habe aus der Mottenkiste, der so ein bisschen diese ganze Blockbuster-Welle mit angestoßen hat. Es ist aber nichtsdestotrotz so, dass eigentlich gerade Jurassic Park für mich und bestimmt für viele meiner Generation, die in den 90ern aufgewachsen sind, ein besonderes Erlebnis waren. Also ich habe wirklich damals darauf hingefiebert, diesen Film zu sehen und war auch wirklich begeistert. Also man hat wirklich das erste Mal echte Dinosaurier auf der Leinwand gesehen und die waren absolut überzeugend und realistisch dargestellt und ja, natürlich ja, faszinierend und erschreckend zugleich. Diese Wirkung weiß ich jetzt, nachdem ich mir den Film auch nochmal angeguckt habe und natürlich auch die Specials dazu, kam natürlich nicht von ungefähr. Es handelt sich bei Jurassic Park ja um einen Film von Regisseur Steven Spielberg, der zuvor schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken kann. Der Weiße Hai, E.T., Indiana Jones etc. Und er hat auch bei diesem Film wieder alle Register spielen lassen und gerade die Special Effects, die eben so besonders auch wieder bei Jurassic Park jetzt eben hervorzuheben sind, die entstanden in Zusammenarbeit mit ILM, Industrial Light and Magic, von seinem Freund und Kollegen George Lucas, den wir von Star Wars kennen. Zunächst hatte er gar nicht geplant, das Ganze mit Computer-Dinosauriern zu machen, sondern es war eigentlich ursprünglich gedacht, das Ganze klassisch zu drehen. Klassisch in dem Sinne, wie wir es in der letzten Folge hatten, bei Kampf der Titanen. Also mit Stop-Motion-Technik. Das heißt, wir haben Puppen, die dann eben Stück für Stück bewegt und dabei abgefilmt werden. Und so hatte man sich das auch bei den Dinosauriern vorgestellt. Man hatte auch schon erste Aufnahmen gemacht. Die, sahen jetzt nicht schlecht aus, aber man hat eben gesehen, ja, das sind eben keine, ja, so natürlichen Bewegungen, wie man es vielleicht gerne hätte, sondern man hat eben gesehen, das waren eben Modelle, die da jemand bewegt hat. Was ja auf der einen Seite, wenn ich jetzt nochmal an Kampf der Titanen erinnern kann, sehr charmant sein kann, wenn eben solche Fantasy-Figuren durch Modelle dargestellt werden, oder ich finde es zumindest sehr charmant. Allerdings hat man Steven Spielberg dann Probematerial gezeigt, bei dem dann einzelne Bewegungen des T-Rex konkret am Computer erstellt wurden. Und ja, da war für ihn eigentlich die Entscheidung gefallen, weil das war einfach sowas von wesentlich realistischer. Jetzt noch gar nicht mal so sehr die Details, was jetzt die Darstellung da geht, sondern einfach die natürliche Bewegung dieses im Computer geschaffenen Lebewesens. Und das war eigentlich so der Anfang vom Ende von Stop-Motion, zumindest eben in den großen Kinoproduktionen, weil Spielberg für seinen Film dann konsequent auf CGI, Computer-Generated Images, gesetzt hat. Was im Endeffekt ja eben zu dieser Wahnsinnswirkung geführt hat. Nichtsdestotrotz, also ganz am Anfang waren eben die Stop-Motion-Künstler auch stark involviert, weil man gedacht hat, man arbeitet mit denen. Die blieben aber trotzdem noch ein wichtiger Bestandteil des Teams. Einerseits haben sie die Animatrics, die Animatics, die die animierten Storyboards, wenn man so will, des Films erstellt. Das heißt, eigentlich alle Szenen, in denen Dinosaurier vorkamen, haben sie vorher mit ihren Puppen nachgespielt, sodass man sich das dann schon sehr gut vorstellen konnte, wie es dann am Computer aussehen konnte und das Ganze dann als Vorlage hatte. Auf der anderen Seite hat man ein Programm entwickelt, wo man die Bewegungen, die an einem Modell gemacht wurden, das entsprechend verkabelt war, direkt in den Computer übertragen konnte. Und so haben sie auch beigetragen, dass die Bewegungen entsprechend gepasst haben aus ihrer langjährigen Erfahrung, wie denn so die einzelnen Bewegungsschritte wurden und perfektioniert dann eben mit Hilfe der Computertechnik. Am Ende waren es nicht nur CGI-Aufnahmen, die man in Jurassic Park sieht. Die ganzen großen Bewegungsszenen, Verfolgungsjagden etc., das ist alles am Computer entstanden, klar. Aber gerade die Szenen, wo die Schauspieler mit den Dinosauriern interagieren, wo der T-Rex ganz nah rankommt, diese Szene, wo er gerade ausbricht und das Auto umwirft, das ist interessanterweise nicht am Computer alles entstanden, sondern da hat man lebensgroße Modelle nachgebaut von den Dinosauriern. Und wenn ihr mal da die Möglichkeit habt, schaut mal in ein Making-of rein. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie eben diesen riesigen, keine Ahnung, 10 Meter großen Dinosaurier da nachgebaut haben, mit einem Robotergerüst unten drunter und mit super detailreicher Haut, die man draufgesetzt hat. Und alles war wirklich komplett fernsteuerbar und beweglich. Und das Ganze muss also in Realität beim Drehort wahnsinnig echt gewirkt haben. Also im Film wirkt es ja schon so echt. Und wenn man dann in so einem Monstrum auch in Natura gegenübersteht, war schon beeindruckend. Aber das finde ich eben toll. Diesen Unterschied merkt man im Film selbst nicht. Also man denkt wirklich die ganze Zeit, das ist jetzt ein echtes Lebewesen, was man da sieht, und nicht, das ist jetzt in dem Moment eine Puppe und in dem Moment kommt aus dem Computer, sondern das ist so wirklich der erste Film, der das eben geschafft hat, mit Hilfe der technischen Mittel. Natürlich auch mit entsprechendem finanziellen Hintergrund. Also das ist ein Blockbuster, der auch entsprechend nicht von schlechten Eltern kam, was die Produktionskosten anging. Aber ich denke trotzdem an zu einer Zeit entstanden ist, als es erstmals möglich war, das technisch so perfekt zu machen und die das dann eben auch tatsächlich durchgezogen haben. Also es war nicht der erste Film, der jetzt CGI verwendet hat. Es gab vorher ja auch schon Terminator 2 oder The Abyss, wo entsprechende Szenen vorkamen. Aber in so einer Perfektion, in so einer Bandbreite und dann eben auch was einfach das Ding mit den Dinosauriern anging, dass man da Lebewesen wirklich geschaffen hat, die in dieser Weise vorher noch nicht möglich war, sie darzustellen. Und das hat auf jeden Fall, denke ich, tricktechnisch ist es ein Meisterwerk geworden und ein Meilenstein. Ja, aber man sollte den Film trotzdem nicht nur auf die Tricktechnik beschränken. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Dreharbeiten. Die fanden nicht auf Costa Rica statt, wo der Film spielt, sondern auf Kauai, eine Insel von Hawaii, wurde gedreht, weil man da eine bessere Infrastruktur einfach hatte und dann da die ganzen Sets aufbauen konnte. Ein Großteil wurde auch im Studio selbst gedreht, also gerade diese Szene mit dem T-Rex, die wurde komplett im Studio gedreht. Aber nochmal zu den Außendrehs auf Kauai. Das war wirklich dramatisch. Und zwar hat man da gerade die Hurricane-Saison erwischt. Und da ist tatsächlich ein Hurricane über den Ort gezogen während der Dreharbeiten und während die Filmcrew da ihr Camp aufgeschlagen hatte und die mussten sich alle da im Keller des Hotels in Sicherheit gehen und zum Glück keiner zu Schaden gekommen. Aber das muss wirklich dramatisch gewesen sein. Ein Großteil des Films entstand aber nicht während der Dreharbeiten selbst, sondern dann in der Post-Production, wo es dann eben darum ging, jetzt auch wirklich die Dinosaurier ans Bild zu setzen und die ganzen Szenen so wirken zu lassen und das Zusammenspiel aus Computer und Realbild so herzustellen, wie man es dann im Endeffekt kennt. Und auch die tolle Musik von John Williams, die höre ich auch jedes Mal wieder gerne. Ich bin sowieso großartiger Komponist von Filmmusik. All das entstand dann danach. Und interessanterweise hatte es natürlich logischerweise eine sehr lange Post-Production-Phase, weil er für die damalige Zeit wahnsinnig eben aufwendig war und man da Neuland betreten hat mit den Computeranimationen. Und so war es nicht verwunderlich, dass Spielberg bereits am nächsten Projekt gearbeitet hat und das war Schindlers Liste. Und Spielberg war bereits in Krakau, hat in Krakau Schindlers Liste gedreht, während er gleichzeitig die Post-Production von Jurassic Park betreute. Und das war zur Zeit, als es noch kein Internet in der heutigen Form gab, sondern hat das alles über Satellitenkonferenz gemacht. Also wurden ihm per Satellit die Videomaterialien eingespielt. Aus heutiger Sicht ein bisschen kurios. Genauso wie eigentlich auch Szenen im Film selber. Wenn immer die neueste Technik so hoch gelobt wird und ja, da muss man schon ein bisschen schmunzeln, wenn dann eben, wow, it's a CD-ROM, dann die CD-ROMs als das Nonplusultra dargestellt werden. Aber ich denke, das macht eben auch so ein bisschen den Charme dieses Films aus, dass er eben ja von seiner ganzen Wirkung her, aber eben auch von seiner Technik, die er auch zeigt, ein Kind der 90er ist. Ich denke, Blockbuster heute funktionieren anders, sehen anders aus. Ja, aber es ist immer wieder toll, in diesen Film einzutauchen und eben dann auch so eine kleine Zeitreise dazu machen. Ja, warum solltet ihr euch diesen Film ansehen? Ich meine, wahrscheinlich habt ihr ihn schon angesehen, aber warum sollte man ihn sehen oder warum ist er eigentlich so toll? Ich habe es bereits angesprochen. Natürlich einerseits eben diese Effekte, aber ein Film kann noch so tolle Effekte haben, wenn die Story schlecht ist, wenn die Schauspieler schlecht ist, dann nützt ihm das auch nichts. Und hier funktioniert das eigentlich alles. Also die ganze Story, sowohl was das Schicksal der einzelnen Figuren angeht, denen wir da folgen und die, wie wir als Zuschauer auch, total unvermittelt da konfrontiert werden mit diesen prähistorischen Tieren und ja, da vom Staunen erstmal nicht herauskommen und dann aber sofort eben in diese Achterbahnfahrt geraten. Was die Botschaft hinter dieser Story angeht, ist das einfach sehr stimmig. Die Botschaft ist ja, wenn man so will, dass der Mensch nicht Gott spielen soll. Und wirft ja natürlich bei dem ganzen Science-Fiction-Thema, was es irgendwo ja auch ist, die Frage auf, wie weit dürfen wir eigentlich gehen, was Genmanipulationen, was das Experimentieren ja, mit dem Leben an sich eigentlich angeht, weil da wird ja eigentlich eine Lebensform, die es seit Millionen von Jahren nicht mehr auf diesem Planeten gab, wieder zum Leben erweckt. Und inwiefern der Mensch eigentlich dazu das Recht hat, aber auch vielleicht das überhaupt absehen kann, was er da für eine Büchse der Pandora mit öffnet. Und das wird ja sehr schön in dem Film dramatisiert, was das für Auswirkungen haben kann. Ja, Steven Spielberg hat es mit Jurassic Park geschafft, einen emotional packenden Film mit Dinosauriern zu schaffen, anstatt einen Dinosaurier-Schocker, also im Sinne eines klassischen Tier-Schockers. Schocker-Horrorfilms zu machen, sondern wir haben einerseits Ehrfurcht und Faszination für die Dinosaurier, aber andererseits eben auch, ja, geht es ums nackte Überleben für die Menschen, die da auf diese, gerade auf die Raubsaurier eben treffen. Und das Ganze eben eingepackt in eine tolle Geschichte, wo einfach, ja, die Charaktere auch Raum zum Spielen haben und das Ganze eben sehr glaubhaft und sehr packend rüberkommt. Dazu tragen mit Sicherheit zum großen Teil auch die herausragenden Schauspieler bei, Jeff Goldblum, Sam Neill, Richard Attenborough etc., die es mit Sicherheit oft nicht sehr leicht hatten bei den Dreharbeiten zu diesem Film, weil sie ja mit Dinosauriern da interagieren mussten, die gar nicht da waren in vielen Fällen. Und was heute ja vielleicht bei den Blockbustern gang und gäbe ist, dass man einfach vor einem Bluescreen steht. Aber damals, ich habe es schon angesprochen, ja, technisches Neuland noch war und von daher auch das sehr überzeugend. Letztendlich ist für mich dieser Film aber einfach Kinomagie pur. Er erweckt Dinosaurier zum Leben und lässt uns diese ebenso bewundern, wie uns vor ihnen fürchten. Und zu Recht gab es bisher drei Fortsetzungen. Auf die letzte mussten wir sehr lange warten und die ist jetzt im Kino und ich hoffe sehr, dass sie genauso gut ist wie Teil 2 und 3. Also am besten ist einfach immer noch Teil 1, ist meistens so. Aber nichtsdestotrotz schaut euch guten Gewissens auch Teil 2 und 3 an, fand ich auch sehr gut. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Teil 4 es auch damit aufnehmen kann. Ja, und wie ihr das gewohnt seid, zum Schluss der Sendung komme ich wieder zur Bewertung. Jetzt habe ich den Film ja schon über den grünen Klee gelobt. Das ist natürlich klar, dass der keine schlechte Bewertung bekommt. Aber zur Referenz trotzdem nochmal erstmal die International Movie Database. Auf der International Movie Database wird Jurassic Park mit 8,1 von 10 Punkten bewertet. Also auch schon sehr gut. Das ist ein Ergebnis aus über 486.000 Stimmen. Und ich würde das aber natürlich nochmal toppen und gebe dem Film stattdessen, ja, ich glaube, bisher unerreichte 9,5 Punkte, weil er einfach zu meinen All-Time-Favorites gehört. Ich weiß, er ist jetzt nicht das größte Arthouse-Kino und super anspruchsvoll, aber wie gesagt, es ist einfach jedes Mal ein solches Vergnügen, sich diesen Film anzusehen, ja, dass er von mir einfach 9,5 Punkte bekommt. Ja, in diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf den neuesten Teil und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, vielleicht nochmal beim Anschauen von Teil 1 bis 3. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt doch bitte an die E-Mail-Adresse filmneurotiker@gmx.de oder besucht die Facebook-Seite Die Filmneurotiker, wo ihr auch einen Kommentar hinterlassen könnt. Ansonsten wünsche ich euch wieder alles Gute und bis zum nächsten Mal.